Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Peter Röhle geht es ja um die anstehende Champions League-Saison mit Spandau 04 Berlin und den ersten Kontakten mit dem neuen Bundestrainer. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Unterhaltung in der nächsten knappen halben Stunde und wir hören uns zum Schluss der Episode nochmal wieder. Jetzt hatten wir eben schon das Thema einmal ganz gut Champions League, weil es gibt ja nun nicht nur die Bundesliga, sondern die Champions League geht ja Gott sei Dank jetzt auch wieder los. Das sind ja dann auch so die Spiele, auf die man dann hinarbeitet, ne, und auch wieder hinfiebert. Jetzt war ja gerade die Auslosung mit den letzten beiden Qualifikanten, die jetzt irgendwie dazugekommen sind. Die Gruppe vielleicht die Gruppe A ist, glaube ich, die etwas tendenziell schwerere, würde ich jetzt sagen. Oder, ne, und aber mit Gruppe B, Dubrovnik, Proreco, euch jetzt, Waspo, Marseille und so weiter. Also das ist natürlich auch nicht unbedingt einfacher, ne? Wie siehst du jetzt diese Auslosung beispielsweise für die beiden Gruppen?
Naja, also alle, die da oben spielen, sind, sagen wir mal, wirklich Top-Mannschaften. Und wenn man jetzt mal wenn man von Marseille redet, die sind, französische Mannschaft, Blödsinn, das ist so eine starke Mannschaft. Dubrovnik ist nach wie vor eine starke Mannschaft, die haben Leute verloren, haben andere starke Spieler, jetzt speziell von Olympiakos Piräus, dazu bekommen. Das darf man alles überhaupt nicht unterschätzen. Mit Recco hat man den Titelverteidiger also entsprechend mit dabei. Gut, Bukarest ist eine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, da versuchen wir uns natürlich eher dran zu messen, um zu sagen, dass wir da gewinnen können. Wir haben jetzt in der Gruppe mit Roter Stern Belgrad, das ist eine Mannschaft, die jetzt keiner so wirklich richtig auf dem Plan hatte, aber wenn man sich dort die Namen anguckt und sowas, die Serben unter sich sagen, oh, die haben auch, wenn andere mal in Kragujevac und Neu-Beograd, sagen auch die Serben, die werden aufpassen müssen, dass sie sich von Roter Stern nicht irgendwie auch eine kleine Backpfeife abholen können. Also das ist durchaus möglich. Und OSC Budapest, was jetzt also noch dazu gekommen ist, ist eine super starke Mannschaft. Ja, also ich glaube, wenn wir, damit meine ich jetzt die beiden deutschen Mannschaften, gemeinsam nicht von irgendwelchen Verletzungssorgen groß in Mitleidenschaft gezogen werden und wir schaffen, diesbezüglich auch ordentlich und seriös zu trainieren, dass wir schon Chancen haben, Spiele zu gewinnen und dort Punkte zu holen. Das ist der Fall. Allerdings müssten beide Mannschaften, die jetzt im Pokalfinale standen, diesbezüglich, ich sage mal, doch noch einen Schritt weit mehr für ihre Körperlichkeit tun. Das wissen, glaube ich, auch beide auch. Das ist, sagen wir mal, wenn die Zeit jetzt vielleicht doch ein bisschen kurz, wobei Waspo, sagen wir mal, ein bisschen mehr Vorbereitung hatte in Bezug auf Trainingspartner als Spandau. Aber bei Spandau kommt ein Punkt dazu, da muss man also vier neue Spieler versuchen, in das Team mit hineinzubekommen. Das ist ja auch mal erstmal so ein gewisser Umbruch. Man sagt, man hat da drei Center-Verteidiger verloren und da kommen neue Leute auf dieser Position. Das ist ja eine Geschichte, die muss ich ja auch erstmal finden. Das braucht natürlich auch alles seine Zeit. Wir werden jetzt, Waspo, glaube ich, bei Dubrovnik und wir in Belgrad natürlich die erste Standortbestimmung haben. Wir hatten dieses Pokalfinale am Wochenende, wo man, ja, ich sage mal, dann seine Leistung jeweils noch analysieren kann. Und wir mal schauen, wie wir dort starten. Ja, wenn wir gut ins Laufen kommen, dann glaube ich, dass wir für Überraschungen definitiv gut sind. Wo das nachher letztendlich hinführt, wird sich zeigen. Ja, also wir haben jetzt also erstmal im Moment, das hatten wir im letzten Jahr, glaube ich, überhaupt nicht, dass wir alle Leute an Bord haben, dass alle Leute spielen können bei Spandau. Wobei man natürlich sagen muss, es sind noch nicht alle Leute aufgrund unterschiedlicher Situationen natürlich topfit. Das ist natürlich ein Handicap, aber wir sind erstmal alle da. Und das ist schon mal der erste Schritt. Und jetzt geht es darum, eigentlich gnadenlos zu arbeiten. Und wie gesagt, daraus, ich sage mal, die Kraft zu haben nachher, um mit diesen Top-Mannschaften mithalten zu können. Und da, ja, da sind wir jetzt am Anfang und ich hoffe, dass wir mit, also aus Berliner Sicht jetzt gesagt, dass wir da uns in dieser Saison gut entwickeln können.
Und wenn du sagst jetzt Körperlichkeit, ich meine, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so ein gängiger Begriff, aber ich kann mir zwar schon vorstellen, in welche Richtung das geht, aber kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen ja die Hintergründe oder die Begrifflichkeit der Körperlichkeit so ein bisschen erläutern? Also haben wir da in Deutschland irgendwie nicht so das Zweikampfverhalten, wie es andere haben oder auch nicht die physischen und körperlichen Voraussetzungen?
Nein, es ist einfach eine Trainingsfrage. Also man hatte, wir hatten, jetzt war ja wie gesagt mit Peter Probowitsch, dem neuen Bundestrainer, der erste Lehrgang jetzt in den letzten Tagen von Montag bis gestern. Und da hat man schon gemerkt, ich sag mal, da wurde ordentlich trainiert, wurde auch viel verlangt von den Leuten. Und man hat auch deutlich die Müdigkeit in den Körpern von den Leuten gespürt. Und das ist so richtig, dass das so ist. Also das heißt, da geht noch mehr vom schwimmerischen Vermögen her. Sicherlich, ich sag mal, wir haben, ich glaube, jetzt speziell auch bei den beiden Spitzenvereinen, bei den anderen kann ich, sagen wir mal, jetzt nicht so hundertprozentig genau beurteilen, weil ich ja bei den Trainingseinheiten dann nie dabei bin und das nicht gesehen habe. Aber speziell an, ich sag mal, technischen Voraussetzungen für die Leute, individualtechnische Sachen auch, wie in Bezug auf Beintraining mit Blockaden, mit Beweglichkeiten, wie stehe ich, wie bewege ich mich im Wasser, weil ich sag mal, früher, als ich angefangen habe, Wasserball zu spielen, da haben wir alle, ich sag mal, wie so eine Pose im Wasser gehangen, ja.
Und noch beide Arme hoch.
Genau, und das hat sich natürlich alles, ich sage mal, verändert und das ist das, was ich sag mal, in Deutschland zu spät angefangen wurde zu trainieren, dass man mehr in der horizontalen Ebene arbeitet und aus horizontaler Ebene blockt, schwimmt, startet und entsprechend verteidigt. Und das machen unsere Leute jetzt schon ganz gut. Also haben wir damit durchaus, glaube ich, einen Schritt nach vorne gebracht. Können wir aber immer noch was zulegen, das glaube ich auch. Und wir müssen, ich sage mal, speziell diese Mannschaften, wenn wir sagen, und Waspo und Spandau, wo jetzt keiner am Anfang der Saison der Meinung ist, dass wir vielleicht Titelaspiranten sind, wir können nur unsere Spiele gewinnen, wenn wir körperlich absolut topfit sind und, ich sag mal, auch gnadenlos von der ersten bis zur letzten Minute, ich sage mal, unter Power sind. Und das ist nicht einfach mit diesen vielen Spielterminen und wenn man dann gerade Pech hat mit Krankheiten, mit Verletzungen oder sowas, dass man nicht komplett trainieren kann, dann hat man da, ich sage mal, Defizite, was, wie gesagt, bei Spandau, sagen wir mal, uns in den letzten Jahren dummerweise sehr stark verfolgt hat, wollen wir in diesem Jahr eigentlich ohne irgendwelche Verletzungen von vorne bis hinten seriös durchtrainieren. Und dann, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch den einen oder anderen Punkt nach Berlin holen.
Also ohne Verletzung wünscht man ja ohnehin keinem, aber klar, wenn man dann natürlich über einen längeren Zeitraum dann zusammen trainieren und spiegeln kann, ist natürlich immer vorteilhafter, wenn man keine Verletzten dazwischen hat, ne, und spiegelt sich dann logischerweise auch in den Spielergebnissen oder auch der Flusses sozusagen wieder. Ne? Wenn du jetzt sagst, man hat vielleicht so einen Tucken zu spät reagiert oder hat da so einen leichten Rückstand zu anderen Ländern, was das Ganze mit Training und wie bewege ich mich und wie liegen die Beine und dass ich halt andere Dinge vielleicht trainieren muss oder vielleicht auch mehr Details trainieren muss als in der Vergangenheit, ist natürlich dann auch, da kommen wir wieder zu den positiv Wahnsinnigen und Bekloppten, ne? Oftmals ja dann auch so ein Stück weit abhängig davon, dass ich halt ehemalige Spieler vielleicht finden, die sich da halt hinstellen, ne? Und das dann versuchen zu vermitteln, ne? Das geht ja so, dann auch so ein bisschen in die Richtung, ne?
Ja, na, das, wie gesagt, das am besten, das sind also natürlich Dinge, die in Deutschland sich nicht umsetzen lassen, aber in die Richtung, dass man da zumindest geht, dass man mehrere Leute hat, die, ich sage mal, differenziert mit unterschiedlichen Gruppen trainieren kann. Also
vielleicht kann man sich da ja auch was...
Wenn jeder Mannschaft alleine schon einen Torwarttrainer hätte oder jemand hätte, der, ich sage mal, diese Schlüsselposition, Center-Verteidigung, Center-Spieler oder sowas, dass man differenziert mit denen trainiert. Aber das ist natürlich super schwer für einen Trainer, der am Beckenrand steht, zu sagen, also sagen kann man das, dass ich sage, auf die Gruppe trainiert, ich sage mal, in der Center-Verteidigung, die Truppe schwimmt und die anderen machen eine andere Übung. Aber ich kann es ja nicht alles kontrollieren. Ich kann ja nicht bei jeder Gruppe dabei sein. Und es geht ja darum, auch Feedback zu geben während des Trainings und immer dabei zu sein und zu sprechen. Und dafür braucht man einfach mehr als zwei Augen, weil das kann einer gar nicht leisten. Und wenn man dann, ich sag mal, noch mit der Wasserzeit vielleicht sogar Probleme hat, dann kann man diese Inhalte rein zeitlich gar nicht stemmen. Und das ist ein Problem.
Ja. Genau, also Wasserfläche und die Rahmenbedingungen ist jetzt die eine Sache, ne? Aber dann natürlich dann die Leute wirklich manpowermäßig dann, weil wir vorhin gesagt haben, es fehlt die Men- und die Womanpower, ne, so ein bisschen. Also da, wie gesagt, nochmal der Aufruf, offiziell mehr positiv Bekloppte zum Wasserball zu bekommen. Also, ja. Aber was ich eben sagen wollte, vielleicht ist es ja auch eine Chance. Genau, sich an anderen Sportarten, ich meine, andere Sportarten macht das ja auch, ne? Also, weiß ich, Hockey oder so, die haben sich ja jahrelang immer alles auch von anderen Sportarten aus anderen Ländern und aus erfolgreichen Nationen abgeschaut. Aber so American Football beispielsweise, ne? Also da gibt's ja auch Defense Coach, Offense Coach, Coach für ich weiß nicht was. Also das ist jetzt das Extrembeispiel, aber vielleicht kann man sich da ja so thematisch auch so ein bisschen was abschauen. Ne? Und wenn man sich das anschaut, da sitzen sie auch immer schon während des Spiels noch mit irgendwie so einem Tablet in der Hand und gucken sich das an und was da war und wie könnte ich das machen und wo lag jetzt der Fehler im Detail. Ne? Also vielleicht liegt da auch noch so ein bisschen die Möglichkeit, sich in anderen Sportarten so ein bisschen was abzuschauen.
Ich glaube nicht, dass man sich da unbedingt was abschauen muss. Ich glaube, wir sind schlau genug, das zu wissen, was man machen kann. Aber kommen wir wieder dahin
zurück. Das muss halt jemand machen.
Wir drehen uns im Kreis, ja. Ja, es muss jemand machen. Es muss jemand die Zeit dafür haben. Und oder mehrere Leute müssen zur gleichen Zeit an einer Sache arbeiten können. Ich sage mal, der neue Bundestrainer, Peter Borowitsch, ich sage, der kommt, habe seinen Worten nicht glauben wollen. Der kommt nun aus China gerade. Er hat ja die chinesische Damenmannschaft in Tokio betreut. Der erzählt mir, hatte 25 Athletinnen, 10 Physiotherapeuten und 10 Trainer. Gut, das ist ein anderes Land, eine andere Gesellschaft, ja. Aber sagt er, das ist natürlich mehr als komfortabel. Ja, da kann dann auch mal ein Trainer krank werden. Ja.
Da hat ja jeder.
Dann sind noch 9 andere da, ja. Individuellen Coach, ja. Das ist natürlich illusorisch und das ist auch nach meiner Meinung nicht das, was man wirklich braucht. Aber das ist so ein Extrembeispiel. Aber wenn wir, ich sage mal, es wäre schon fantastisch, wenn in Mannschaften oder bei Mannschaften, die Leistungssport treiben und die international spielen, wenn da 3 Leute am Beckenrand stehen, ist das schon komfortabel. Das wäre schon, wenn das zu erreichen wäre, glaube ich, das wäre schon absolut top.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es anders geht, mittel- bis langfristig, ne? Also in uns da im Kreis, irgendwie brauchen wir dann die Leute, die das dann wirklich machen, ne? Und nützt ja nichts, wenn wir alle wissen, irgendwie, was, wo es lang gehen muss und was eigentlich gemacht werden müsste und es macht halt keiner, ne? Also es verschwindet ja nicht einfach, ne? Und wenn du jetzt sagst, der erste Lehrgang mit dem neuen Bundestrainer fand schon statt, da wurde ordentlich was an Metern gemacht und ordentlich gut gearbeitet. Was ist so dein Eindruck? Kannst du das vielleicht auch mit dem Hagen vergleichen? Also lassen die sich vergleichen? Sind das völlig verschiedene Typen? Also man würde jetzt ja vermuten, dass da nochmal so ein neuer Impuls vielleicht reinkommt, ne? Also was man dann immer so schön sagt.
Ja, also einmal sind das beides natürlich komplett unterschiedliche Menschen. Und Hagen hat das sehr lange gemacht und er, ich sage mal, er hatte auch, ich sage mal, wenn man jetzt mal das letzte Jahr mal ausklammert, das war ja wirklich bitter. Er hat ja auch gezeigt, dass er viel Erfolg mit der Nationalmannschaft im Endeffekt auch hatte. Aber hier wird natürlich jetzt anders gearbeitet. Ich sage mal einfach anders. Die sind natürlich, wenn es um taktische Dinge geht oder sowas, sind die mit Sicherheit ja nicht weit auseinander, weil ich sage mal, werden ja nicht jedes Land spielt eine andere Taktik, ja. Das ist ja, ich sage mal, ein gewisser Rahmen, in dem man sich da bewegt. Aber beide sind sich, glaube ich, da sind sie sich, glaube ich, einig, dass sie der Meinung sind, die Mannschaft muss intensiv trainieren und muss intensiver trainieren. Der körperliche Zustand sollte verbessert werden. da sind sie sich also entsprechend einig. Von der Methodik her sind sie dann etwas unterschiedlich. Aber das ist auch vollkommen normal und ein Glück, dass sie das sind, weil ich sage mal, das ist, beim Wasserball werden die Trainer nicht so getauscht wie beim Fußball oder sowas, aber sicherlich Hagen war jetzt nach den vielen Jahren, das hat er ja auch von vornherein gesagt, und das war ja auch nichts, was jetzt mit dem Ergebnis dieses Jahres zu tun hatte, dass er gesagt hat, er wird danach sein Engagement aufhören, weil es für ihn natürlich auch sehr, sehr viel ist, was er an Zeit da im Prinzip investiert hat. Und jetzt ist Platz dafür für einen neuen Mann mit neuen Ideen. Und ich glaube, der wird, weil er ja auch, sagen wir mal, jetzt ganz andere Möglichkeiten hatte als Hagen, der, wie gesagt, ja auch Geschäftsmann war und seinen Betrieb zu leiten hatte, der macht das jetzt in einer Art und Weise oder plant das so zu machen, dass er natürlich was verändert, und der wird jetzt anfangen zu reisen und möchte sich gerne erstmal in den einzelnen Zentren und bei den Vereinen in Deutschland vorstellen und mal sagen, wer er ist und was er so plant, und immer zu schauen, wer, wie gesagt, bereit ist, ich sage mal, dem zu folgen. Ja, und das ist, sagen wir mal, ja auch der erste und auch vernünftige Schritt, zu sagen, man geht jetzt also direkt in die Vereine und bittet um Hilfe und bietet auch seine Hilfe an von Seiten des Bundestrainers, zu sagen, ich komme noch mal und dann zeige ich euch mal, was ich für Vorstellungen habe, wie ich Übungen darstelle, was ich für gut empfinde. Und das ist im Prinzip ja eigentlich sehr komfortabel, dass die Leute, die das akzeptieren, die das wollen, ja durchaus sich weiterentwickeln können. Also ich habe, wenn ich mir überlege, was ich so in meinen ersten Stunden als junger Mann so als Trainer für Ideen hatte und mich ganz toll fand dabei, und wenn man dann andere Trainer gesehen hat und immer wieder neue Trainer gekommen sind im Laufe der Jahre, merkt man denn, wie man doch sich dann entsprechend verändert hat und neue Ideen hat, und dann wird das große Ganze irgendwie dann noch greifbarer, und man stellt dann fest, wie man Dinge verändert. Aber dazu braucht man natürlich Vorbilder oder, ja, ich sage mal, Menschen, mit denen man kommuniziert, und man muss offen sein dafür, ich sage mal, sich andere Dinge überhaupt erstmal anzuhören. Und dann kann man, ich sage mal, immer aus so eine schöne Mischform, ja, dass man sagt, okay, ich habe meine eigenen Ideen und meine eigenen kreativen Gedanken, aber dennoch nehme ich mir irgendwelche guten Dinge von anderen also mit dazu und baue mir, ich sage mal, mein eigenes Haus.
Also das ist ja dann auch immer der Idealfall, ne? Also wenn man so seine eigenen Ideen hat, mit einer eigenen Idee schon mal startet und dann quasi andere Einflüsse und Ideen quasi noch mit aufnimmt und dort irgendwie mit verarbeitet, ne? Das ist ja dann der Idealfall dann im Schluss.
So eine Art Entwicklung.
Ja. Aber diese Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Vereinen, ja, also die, wenn die jetzt vom Bundestrainer initiativ so ausgeht und so angegangen wird, ne, ist das ja super. Und das würde man sich ja quasi auf allen Ebenen wünschen, ne? Also es betrifft ja dann nicht nur vielleicht den oberen Bundesliga-Bereich, sondern vielleicht auch, dass man das eine Ebene drunter dann nochmal denkt, über die Landestrainer in die kleineren Nachwuchsvereine, ne? Und da reden ja auch viele von, wir brauchen so eine übergeordnete Idee, Strategie oder was, ne? Und das ist ja genau das, was du sagst, dass der dann mal vielleicht sagt, wie er Dinge trainiert, welche Trainingsideen er hatte, oder Spielsituationen zu erläutern und so weiter und so fort. Also im Training, ne, da auch dann hands-on Sachen zu geben.
Im Prinzip geht es ja darum, dass man mit Kindern dem Alter angepasst, ich sage mal, die richtigen Techniken, wie man sich im Wasser bewegen soll, ich sage mal, die Wurzeln dafür setzt. Wenn man, ich sage mal, sicherlich kann man sagen, man hat jetzt 13, 14, 15-jährige Burschen oder auch bei Frauen ist das natürlich ganz genauso, und fängt mit denen an zu arbeiten, ist das natürlich alles viel schwieriger, als wenn die, sagen wir mal, gewisse Basisbewegungen schon mit sich bringen und gewisse Dinge verstehen. Und da haben wir, glaube ich, Jahrzehnte drüber geredet, dass man das immer will. Also man weiß das im Prinzip auch, aber trotzdem irgendwie macht immer jeder so seine eigene Suppe. Und ich habe das auch in Berlin gesehen, auch wenn, ich sage mal, wir hatten ja in Berlin häufig, ich sage mal, ja, gute Trainer, die erste Mannschaft trainiert haben, also fast ausschließlich, also einen will ich da ausnehmen, da hatten wir mal so eine ungarische Episode, die also auch nur ganz kurz gedauert hat. Aber da müssten viele Trainer einfach mal nur zuschauen und einfach nur zwei, drei Fragen stellen, warum macht man das oder warum macht man das? Aber ich habe da manchmal das Gefühl gehabt, zumindest, vielleicht ist es mir auch entgangen, aber mir ist es nicht aufgefallen, dass da tatsächlich mal abgeguckt wurde. Und man darf in für solchen Fällen abgucken. Das ist, glaube ich,
das ganz wichtig. Ausdrücklich erwünscht, genau.
Ja.
Also abgucken ist immer gut. Also und deswegen finde ich halt auch diese diesen Aus, also alleine der Austausch untereinander, ne? Also ich meine, das macht ja auch so, um jetzt nochmal auf die letzten paar Wochen zu sprechen zu kommen, auch so eine Fortbildung hält aus irgendwo, ne? Dass man sich dann zumindest im letzten von drei Blöcken mal persönlich trifft und dann halt auch die Möglichkeit hat, sich halt auszutauschen. Das ist ja remote alles ganz toll, aber
das ist wichtig.
Vor Ort ist besser.
Ja. Das ist, so ist das.
Also wenn das noch intensiviert wird, ich glaube da, also das sagst du ja selber auch, dass das viele erzählen und halt immer wollen, ne, diesen Austausch. Aber auch da ist es halt immer noch so ein Angehen, ne? Also jeder weiß, dass das stattfinden muss, aber es ist auch so ein Punkt, wo keiner so wirklich irgendwie ran möchte oder die Initiative ergreift, sagen wir es mal so.
Ja, man muss, es ist egal, alles, was man im Leben macht, ob das jetzt ein Sportlerleben ist oder ein anderes Leben ist. Man muss alles mit kompletter Überzeugung und Liebe machen und muss halt investieren. Und es kommt nichts von schönen Worten, die leicht gesprochen sind, sondern eigentlich geht alles nur immer durch Arbeiten.
Man muss entscheidend ist halt arbeiten, was bei rauskommt.
Das tut häufig weh, weil es Zeit kostet und viel Initiative. Und das, ich sag mal, das beste Beispiel ist der gute Herr Bartels von Hannover, von den White Sharks, der die aus dem Boden gestampft hat und wie gesagt, unglaublich viele Spieler viele Jahre produziert hat. Jetzt kommen ein paar in der oberen Ebene an. Viele sind nachher verloren gegangen, weil ich sage mal, der Übergang schwer zu schaffen war, von Leute finden und für Jugendmannschaften ausbilden, auch deutscher Jugendmeister werden und dann aber weitermachen, um, ich sage mal, irgendwo dann in der Nationalmannschaft anzukommen. Und du brauchst, ich sage mal, wahrscheinlich 100 junge Wasserballspieler, um tatsächlich einen oder zwei zu haben, die tatsächlich oben in der Nationalmannschaft ankommen. Ja, und die anderen, die da oben nicht ankommen, die müssen aber darunter noch dem Sport erhalten bleiben. Das ist ganz wichtig. Und der Mann hat wirklich, glaube ich, mit ganz, ganz viel Herzblut und unendlich Zeit, der hat da, glaube ich, in der Zeit sein Leben dafür gegeben, das zu produzieren. Und das ist, wenn man mehr solche Menschen hätte, dann wäre es einfacher. Ich glaube, da würden wahrscheinlich in Deutschland schon 4 oder 5 ausreichen.
Wenn so viele
Leute produzieren würden, die dann, ich sage mal, in unterschiedlichen Standorten, also nicht alle in Hannover oder alle in Duisburg oder alle in Berlin, sondern in ganz Deutschland verteilt diese 5 Leute, die so arbeiten und diese Möglichkeiten schaffen und diese, dann sage ich mal, würde es, glaube ich, im Nachwuchsbereich auch besser aussehen.
Ja, also ich würde das jetzt auch eher, wie soll ich sagen, standortübergreifend oder standortlosgelöst betrachten. Ne? Also Bekloppte gibt es Gott sei Dank überall. Also und je mehr es davon gibt, also auch in kleineren Vereinen, desto mehr kommt ja dann auch nach oben in die sogenannten Ausbildungsvereine, dass man da ein bisschen mehr schafft. Aber ja, dass das Beispiel mit den White Sharks und der Kooperation jetzt dann irgendwann mit Waspo, ne, das ist schon gut, wenn dann, denke ich mal, das Ganze auch so zielführend ist. Aber apropos positiv bekloppt. Einen positiv bekloppten müssen wir jetzt gerade an der Stelle noch besprechen, nämlich den guten Michael Zelmer, den positiv bekloppten Torwart sozusagen aus den USA. Ne? Das ist ja jetzt, sage ich mal, ein anderes, weiteres gutes Beispiel, ne? Wo einer seine Ambitionen und wirklich sein Engagement in beide Hände nimmt und das jetzt quasi hauptberuflich macht. Warum, wieso, weshalb das in Deutschland nicht geklappt hat, jetzt in den USA, das hat natürlich viele Gründe, aber das ist halt auch so ein positiv Bekloppter, ne? Also der lebt das ja auch mit Leib und Seele.
Naja, wir haben gerade vor 2 Tagen über ihn gesprochen, auch mit dem neuen Bundestrainer. Da haben wir gesagt, der Michael Zellmer, der war ja mal der Manager der deutschen Wasserballnationalmannschaft. Der hat dann, ich glaube, er war der Erste, richtig, der das richtig gemacht hat, auch mit Herzblut gemacht hat und auch sehr erfolgreich. Und der war auch sehr, sehr beliebt. Der hat dann unglücklicherweise nachher diesen Posten verloren. Ich will jetzt da gar nicht weiter drüber reden wollen, wie das passiert ist. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein extremer Rückschritt, den der DSV oder die Nationalmannschaft hinnehmen musste, als er gegangen ist. Was also phänomenal ist, was er dann, wie gesagt, auf die Beine gestellt hat. Und als er nach USA gegangen ist, hat er das ja noch gar nicht gewusst, dass das sich in der Form
genau. Die ganzen anderen Geschäftsideen, die eigentlich zünden sollten, ja, und dann, haben nicht gezündet.
Dann hat das funktioniert. Also ich freue mich da ganz doll für ihn, dass das funktioniert, eine fantastische Idee. Ich muss dazu sagen, ich hatte mal mit einem Duncan Faulkner, wird wenigen Leuten jetzt vielleicht aus der aktuellen Wasserballszene bekannt sein, so ein Wasserballtrainer, ein Engländer, der also sich auch mal rumgetrieben hat im Frauenwasserball, Nationalmannschaft trainiert, war eine englische, hatte eine die schottische Wasserballmannschaft hat er mal trainiert, kam dann nach Deutschland. Und der hat auch mal mit mir zusammengearbeitet und da hatten wir auch schon mal vor vielen, vielen Jahren, das war um so 2000, ich glaube 2005, 2006, die Idee, ob wir irgendwelche Torwartschulungen, spezielle Torwartschulungen oder so etwas machen. Aber wir kamen einfach nicht dazu. Die Arbeit war, die wir eigentlich hatten, war schon so viel und es hat sich nicht umsetzen lassen. Egal, woran das nachher lag, vielleicht waren wir auch dann selber nicht nachhaltig genug, dieser Idee zu folgen. Aber der Michael hat das da in Kalifornien gemacht und das ist wirklich, finde ich, klasse. Ich glaube, wir haben darüber schon mal bei dieser letzten A-Lizenz-Fortbildung gesprochen oder sowas. Ich glaube, dass das in einer solchen Form in Deutschland nicht umsetzbar ist. Schon alleine, weil die Masse Mensch fehlt, um das zu machen.
Das stimmt, ja.
Und dass ja auch, ich sage mal, dort in den USA die ganze Gesellschaft ja auch auf eine ganz andere Art und Weise sich da finanziert und da wird für Ausbildung, ich sage mal, viel Geld bezahlt, wo man da in Deutschland nicht so, ich sage mal, flexibel ist. Aber nichtsdestotrotz könnte man in zumindest in anderer Form ja auch, ich sage mal, Lehrgänge anbieten, wo man sagt, man trainiert jetzt vielleicht speziell Torwarte oder Centerspieler und Centerverteidiger, müsste man ja da zusammentun, weil das ja, wie gesagt, dann immer ein Pärchen ist, was da miteinander, gegeneinander spielt. Da könnte man sich Gedanken machen. Das, was der neue Bundestrainer ja jetzt, was wir gerade sprachen, im Prinzip macht, geht ja so ein bisschen in diese Richtung vielleicht sogar rein, dass er sagt, er geht in die Vereine und macht da Schützenhilfe. Ich hatte dir das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass vor ganz, ganz vielen Jahren, das liegt also bestimmt fast 20 Jahre zurück, da hatte der Thomas Schünz aus Hamburg diese Idee. Und da war ich mal in Hamburg für ein Wochenende und da hatte er Hamburger Torleute zusammengerufen. Da haben wir mal, aber es war eine Eintagsfliege. Ja, sowas muss man natürlich öfter machen, da muss man dranbleiben. Man kann natürlich ganz schlecht großen Erfolg haben, wenn man einmal zusammen so einen Lehrgang macht. Man sowas zu entwickeln braucht doch schon mehr Zeit und mehr Kraft und mehr Energie, um da was reinzustellen. Aber der Ansatz war also entsprechend gut. Und es ist halt auch immer so, gibt ja viele Menschen, die fragen, du, ich weiß nicht so richtig, kannst du mir mal ein Programm machen für meinen Torwart? Dann sage ich häufig, dann kann ich nicht. Dann gucken sie mich ganz komisch an. Ich kann das nicht machen, wenn ich den Kerl nicht kenne. Ich muss sehen, was ist das für ein Mensch? Wie sieht er aus? Was ist er für ein Typ? Und wie bewegt er sich überhaupt im Wasser? Und danach kann man also entsprechend arbeiten. Einfach nur zu sagen, der soll so und so viel Meter in der und der Zeit schwimmen und fünfmal dabei hochspringen und dann einmal den linken Arm an den Hinterkopf und dann den andere Hand dahin. Das ist Blödsinn, das geht nicht. Also man muss den Menschen sehen, man muss das individuell auf ihn entsprechend abstimmen und gucken, wie man mit dem arbeitet. Und das ist das, wie ich es mag, dass ich also im Endeffekt versuche bei jedem Training mit den Leuten immer nochmal zu reden und ihnen zu zeigen. Wir haben jetzt also auch wieder einfach, ich sage mal, nur mal ein kleines Video machen mit dem Handy, ist heutzutage so einfach, und jemand das mal vor die Nase halten und dann staunt der ein oder andere. Das kann man, ob man es mit Torleuten macht oder mit anderen, das ist einfach. Und ich glaube, zielführend geht dann schneller, jemand etwas beizubringen, als wenn man ihm das nur erklärt. Oder wenn ich dann noch einem Trainer erkläre, wie er was machen soll, und er soll das weitergeben an einen anderen, das ist dann auch immer schwer, ja.
Ich glaube, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, das Resümee der letzten Stunde ist so ein bisschen, wir brauchen mehr Bekloppte. Und positiv, wie soll ich sagen, Mitverantwortliche, um hier die Wasserballrevolution loszutreten. Also da wirklich eine nachhaltige, breit angelegte Veränderung irgendwie hinzubekommen. Ne? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Tenor, finde ich jetzt. Ne? Also man braucht mehr Manpower, mehr Frauenpower und mehr Manpower, um da wirklich die Masse vielleicht oder eine größere Anzahl an Trainern an den Beckenrand zu bekommen. Ja. Weil, wie du sagst, wenn ich da mit 14, 15 Leuten stehe und dann macht die eine Gruppe das und die eine macht dies, ne, man lebt ja auch von dem Feedback und die Leute können sich ja nur basierend auf dem Feedback, was man dann gibt, weiterentwickeln und was anders machen oder was besser machen. Und wenn ich es nicht sehe, kann ich es halt nicht sagen, ne? Und ja, kann mich halt nicht drei teilen und in alle drei Gruppen irgendwie reinsteigen, ne? Und überall Handys hinstellen zum Aufnehmen macht ja auch keinen Sinn. Ja, also. Ja, dann, Peter, ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr ausführliche Gespräch. Freue mich, wenn wir das vielleicht bei Gelegenheit nochmal fortsetzen können. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Also was ich auch immer sehr spannend finde, ist dann so sich mit mehreren Leuten mal zusammenzuschalten. Vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin. Dann können wir noch mal hier so ein bisschen in die Gruppendiskussion einsteigen. Was gut. Andere dazu sagen. Okay. Gut, Peter, dann vielen Dank. Wünsche noch einen schönen Abend.
Ebenso.
Bis bald.
Auf bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, damit ist die Episode 48 auch schon wieder vorbei, leider Gottes. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, habt wieder mal wichtige Erkenntnisse und interessante Insights bekommen von Peter. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Peter für das wirklich spannende Gespräch. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Gespräch. Und wie auch in der letzten Woche schon nochmal der Hinweis, es geht nach der offiziellen Abspannmusik, die jetzt gleich kommt, noch einen Moment weiter für diejenigen, die sich nochmal zu dem Thema Supporter des Podcastes ein wenig inspirieren lassen möchten und informieren möchten. Und wie gesagt, schaut einfach mal auf der Facebook-Fanpage vorbei. Dort gibt es aktuell einen Beitrag über einen Unterstützer, der mich schon über die Patreon-Seite unterstützt. Und ja, schaut einmal rein. Ich bin gespannt, freue mich auf euer Feedback. Also bis dann, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und euch vielleicht auch noch den kleinen Zusatz nach dem eigentlichen Abspann dieser Episode anhört. Wie schon angekündigt, hier nochmal ein paar weitere Informationen dazu, vielleicht als Supporter des Podcastes aktiv zu werden oder sich, wenn man so möchte, ein wenig mehr zu involvieren und engagieren. Natürlich freut es mich immens, dass der Podcast jetzt nach mehr als einem Jahr und fast 50 Folgen hoffentlich immer noch großen Anklang findet. Mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich würde ich das Ganze dann nicht so mit Hingabe und Herzblut sozusagen tun, wenn das nicht der Fall wäre. Und natürlich freut es mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn die Links zu Episoden geteilt werden, wenn wir in die Diskussionen kommen, wenn der Podcast quasi seine Kreise zieht innerhalb der Wasserball-Community. Aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Ganze natürlich auch mit Aufwand verbunden. Natürlich geht es nicht darum, mir jetzt irgendwie persönlich die Taschen voll zu machen. Das liegt mir ganz, ganz fern. Es geht im Grunde genommen auch nur darum, eventuelle Aktionen durchführen zu können, Equipment zu bestellen, Material bestellen zu können und so weiter und so fort. Und um diese Dinge durchführen zu können, suche ich natürlich auch immer noch nach Unterstützern und Supportern. Und dafür habe ich ja natürlich schon vor einiger Zeit auf der Webseite des Podcasts einen Link eingebunden zu einer Plattform, die sich darum kümmert, im Grunde genommen genau diese Möglichkeiten zu schaffen, relativ unkompliziert und schnell und unbürokratisch einen gewissen monetären Geldbetrag an Kreative, in dem Fall dann natürlich an den Podcast hier zu richten und zukommen zu lassen. Und da würde ich mich natürlich an der Stelle nochmal freuen, wenn der ein oder andere sich vielleicht hier als Podcast-Buddy für einen monatlichen Betrag von 10 € engagieren könnte oder möchte. Natürlich kann man auch auf der Webseite, wenn ihr dort landet oder mal drauf geht auf die Webseite, also www.schulzekopp.de ist natürlich immer noch die Landingpage oder die Homepage des Podcastes, und dort findet ihr ganz oben den Absprung zu der Plattform Patreon, und dort habt ihr dann die Möglichkeit, wie gesagt, entweder für 10 € im Monat Podcast Buddy zu werden oder eben selber einen Unterstützungsbeitrag, wie es hier so schön heißt, selber festzulegen, wo ihr für euch bestimmt, wie lange ich welchen Betrag oder ihr dann sozusagen spenden wollt oder den Podcast dann an der Stelle unterstützen möchtet. Wie gesagt, es ist nichts, wo ich mir persönlich die Taschen mit voll machen möchte, sondern nur um den Podcast halt weiter auszubauen, zu bewerben. Ja, das ist dann auch so ein Punkt, wenn man halt Werbung machen möchte, dann kostet das natürlich auch was. Und da liegt mir natürlich sehr dran, den Podcast und dem Wasserballsport an sich immer noch populärer zu machen. Und das ist immer nicht nur mit lieber Mühe und der Hingabe sozusagen getan, sondern die jeweiligen Plattformen möchten dann natürlich auch so den ein oder anderen Euro dafür sehen. Also vielleicht kann sich der ein oder andere da noch kurzfristig, mittel- bis langfristig zu durchringen, dort Podcast-Buddy zu werden oder, wie gesagt, jeden anderen Betrag, den ihr euch hier vorstellen könnt, als Unterstützungsbeitrag abzugeben. Das wäre super. Ja, dazu vielleicht später nochmal mehr. Das soll es an der Stelle aber auch schon mal gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr bis zum Schluss ausgehalten habt, und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Euro zusammen und den ein oder anderen Podcast-Buddy vielleicht auch, dass wir vielleicht da noch ein bisschen zusammen gemeinsam wachsen können. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Und ja, bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.